Localhost, der Podcast von IP Insider.
Hallo und herzlich willkommen zu Localhost, dem Podcast von IP Insider. Ich bin Andreas Donner, Chefredakteur von IP Insider und ich bin heute Ihr Localhost. Heute geht es um das Thema 6G und die Aufgaben der 6G-Plattform, die als Dachprojekt die Koordination der in Deutschland vom Bund geförderten 6G-Forschung und Entwicklung leitet. Über 6G ganz allgemein, die Aufgaben der 6G-Plattform sowie der angegliederten 4 6G-Hubs spreche ich heute mit dem zentralen Koordinator der 6G-Plattform und Projektkoordinator für das Open 6G-Hub-Forschungsprojekt, Professor Hans D. Schotten. Professor Schotten hat an der Technischen Universität Kaiserslautern bzw. an der RPTU, der Rheinland-Pfälzisch-Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, wie die Uni seit ihrem Zusammenschluss mit der Universität Landau seit Anfang 2023 heißt, den Lehrstuhl für Funkkommunikation und Navigation inne. Professor Schotten leitet zudem den Forschungsbereich Intelligente Netze am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, und ist seit September 2021 Mitglied des Rates für technologische Souveränität des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören der Mobilfunk und hier insbesondere das 5G-6G-Design, industrielle Kommunikationslösungen und drahtlose Automatisierung, das Thema Sicherheit in der Industrie 4.0 sowie Kommunikationslösungen für Automotive und Bahn. Herzlich willkommen, Herr Professor Schotten. Ich hoffe, ich habe nichts in Ihrer umfangreichen Liste Ihrer Aufgaben und Engagements und Aktivitäten übersehen.
Hallo zusammen. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Nein, das war eine sehr vollständige Darstellung. Vielen Dank.
Starten wir doch mal ganz allgemein ins Thema. Das 5G-Netz befindet sich noch im Aufbau und viele der Killer-Applikationen von 5G noch in der Planungs- oder in der Early-Adopter-Phase. Dennoch forschen Sie bereits ganz aktiv an 6G. Was unterscheidet 6G von 5G? Was konkret kann 6G besser als 5G? Und wo sehen Sie die Killer-Applikationen dieser kommenden Mobilfunkgeneration?
Damit haben Sie schon viele sehr kritische Fragen angesprochen, die uns zurzeit auch sehr beschäftigen. Insbesondere die Frage danach, was denn jetzt die Killer-Applikation wird. Aber erstmal zu 6G. 6G ist der Arbeitsname der nächsten Mobilfunkgeneration und im Moment wird weltweit an dieser neuen Mobilfunkgeneration gearbeitet. Mobilfunk ist heute eine der wichtigsten Kommunikationsinfrastrukturen und das in allen Regionen der Welt. Die verbindet nicht nur uns Menschen, sondern sie verbindet natürlich auch Maschinen und Fahrzeuge, Tickets, Bezahldienste, Kartendienste und anderes läuft darüber. Entsprechend groß ist das Interesse daran, wie es hier weitergeht und entsprechend viele Aufwände werden im Moment in die Entwicklung gesteckt, weil natürlich auch kritische Infrastrukturen den Mobilfunk benutzen und im Fall von 6G wir sogar erwarten, dass noch mehr kritische Infrastruktur davon abhängig wird. Was ist der größte Unterschied? Bei 5G haben wir uns sehr darauf konzentriert, die Maschinen zu vernetzen. Das heißt, 5G hat als wesentlichen Unterschied zu den Mobilfunkgenerationen davor die professionellen sogenannten vertikalen Industrien, die Automatisierung, die Automobilindustrie und Ähnliches im Fokus gehabt. Bei 6G werden wir uns jetzt wieder auf den Menschen konzentrieren und den Menschen in den Mittelpunkt drücken, wie der Mensch mit seiner Umwelt kommuniziert, wie der Mensch unterstützt werden kann in seinem täglichen Leben, auch wie er geschützt werden kann, zum Beispiel im Verkehr, wie ihm assistiert werden kann, zum Beispiel beim Monitoring von Gesundheitsdiensten. Das werden alles Themen sein, die wir bei 6G im Mittelpunkt haben. Und was denn, und das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch immer stellen, die Killer-Applikation sein wird. Was also am Ende tatsächlich die Applikationen sind, wo man sagt, okay, das kann nur 6G und das wäre sonst unmöglich gewesen. Und diese Applikationen wurden durch 6G, denen wurde zum Durchbruch geholfen. Das ahnen wir nur. Wir vermuten, dass insbesondere Dienste wie Augmented Reality und virtuelle Realitäten zu diesen Diensten gehören könnten, weil sie zurzeit tatsächlich häufig noch an der Latenz und Bandbreite, an der Agilität der Vernetzung scheitern. Wir gehen auch davon aus, dass wenn wir über eine enge Interaktion mit Robotern sprechen, das ein Punkt sein könnte, der tatsächlich erst zum Durchbruch kommt, richtig realisiert wird, sodass er akzeptiert wird, wenn wir 6G haben, wo wir auch die Möglichkeit haben, die Umwelt zu erfassen und uns in Echtzeit ein Abbild der Umwelt zu ermöglichen. Wir gehen sicher davon aus, dass 6G im Bereich schutzkritischer Infrastrukturen, im Schutz unserer persönlichen Daten neue Wege gehen wird. Das ist eine ganz klare Anforderung. Wir wollen einen transparent nachvollziehbaren Schutz der Daten. Warum ist das eine wichtige Voraussetzung für Dienste? Weil nur dieser transparente Schutz unserer Daten am Ende sicherstellt, dass wir den Systemen vertrauen und damit viele Applikationen im medizinischen Bereich überhaupt erst akzeptiert werden. Denn die Akzeptanz beim Menschen ist ja auch eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Anwendung.
Das ist richtig. Das klingt nach ziemlich viel Sensorik, die auch künftig an das 6G-Netz angeschlossen werden sein wird. Das dürfte dann auch eine, ich sag mal, Spezifikation sein, die 6G von 5G unterscheidet, dass dort die Anzahl der Sensoren deutlich höher sein wird wie bei 5G. Oder täusche ich mich da?
Nein, das haben Sie genau richtig erfasst. Das ist gerade eine der Themen, die wir auch als einen Differenziator sehen auf der technischen Seite. Wir wollen also tatsächlich aus 6G eine Art Netz der Sinne machen und diese Informationen, die dadurch über die Umwelt verfügbar werden, nutzen, um zum Beispiel die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern, um zum Beispiel den Menschen zu helfen, sicherer zu navigieren, um in der Fabrikhalle den Maschinen die Möglichkeit geben, effizienter miteinander zu arbeiten, dadurch die Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit zu verbessern, dadurch aber auch die Betriebs- und die Arbeitssicherheit zu verbessern. Das heißt, es ist eine der Visionsbestandteile für 6G, dass diese sogenannten Sensing-Funktionalitäten, die wir in 6G integrieren wollen, uns helfen, viele Dienste intuitiv besser, agiler und assistierender zu machen für den Menschen.
Sie haben gerade gesagt, 6G wird ein Netz der Sinne sein. Was man auch immer wieder hört, ist, dass 6G ein Netz der Netze ist oder als Netz der Netze bezeichnet wird. Was genau versteht man darunter? Was steckt da dahinter?
Ja, tatsächlich ist Netz der Netze auch so ein Visionsbestandteil, der im Moment diskutiert wird. Bis jetzt stellen wir uns unter einem Mobilfunknetz ja häufig ein zellulares Netz vor, das aus Basisstationen und den mit den Basisstationen verbundenen Terminals besteht. In der Zukunft gehen wir davon aus, dass es lokale Unternetze gibt, die dann in 6G transparent integriert werden. Transparent integriert bedeutet, dass wir nicht jedes Mal einen neuen Sicherheitsmechanismus haben, dass wir uns neu einloggen müssen, dass wir neue Passwörter brauchen, sondern dass wir eine sichere und transparente Kommunikation von Daten wirklich aus Unternetzen, zum Beispiel in Häusern oder in Maschinen, in Fahrzeugen, in Robotern oder in unseren sogenannten Body Area Networks, mit denen wir Geräte am Körper vernetzen. Ja, dass wir also die Daten aus diesen Netzen transparent in die Weitverkehrsnetze transportieren können und dabei eine für uns Menschen intuitiv gut verständlichen Datenschutz haben. Denn Datenschutz, wie gesagt, ist die absolute Voraussetzung dafür, dass Dienste akzeptiert werden. Und zwar nicht nur ein technischer Datenschutz, sondern auch ein Datenschutz, den der Nutzer versteht und nachvollziehen kann.
Das klingt nach einer deutlichen Steigerung der Usability. Da kann man mal richtig gespannt sein. Sie sind zentraler Koordinator der 6G-Plattform. Was hat es mit der 6G-Plattform auf sich und was sind deren Aufgaben?
Die 6G-Plattform ist im Prinzip die Schirmorganisation des deutschen 6G-Programms. 2021 hat das BMBF, das deutsche Forschungsministerium, das deutsche 6G-Programm gestartet, das im Moment in der ersten Phase bis 2025 läuft und unterschiedliche Arbeiten, Projekttypen zusammenfasst. Wir haben zum einen die Plattform selbst, die dafür verantwortlich ist, dass das Ganze zusammengehalten wird, dass die anderen Teilprojekte miteinander kommunizieren und vor allen Dingen, dass sich das deutsche 6G-Programm in den internationalen Kontext einbringt. Denn am Ende soll es ja nur einen globalen 6G-Standard geben. Und wir müssen sicherstellen, dass wir einen gut organisierten Weg haben, wie unsere Ideen und unsere Vorstellungen da eingebracht werden. In diesem 6G-Programm haben wir aber noch weitere Projekte. Wir haben 4 große Forschungshubs. Wir haben 18 industriekoordinierte Projekte, die sich mehr mit der Industrieperspektive beschäftigen, also bestimmte Anwendungsszenarien, bestimmte Produktkategorien im Fokus haben. Und wir haben 7 Projekte, die sich mit resilienten Kommunikationsinfrastrukturen beschäftigen. Das ist natürlich im Moment aus gegebenem geopolitischen Anlass ganz offensichtlich wichtig. Wir haben Angriffe gesehen auf Infrastruktur und es ist völlig klar, dass wir uns hierauf vorbereiten müssen. Deswegen gibt es diese spezialisierten Projekte, die sich mit unterschiedlichen Infrastrukturen beschäftigen. Und dann haben wir zusätzlich, und das ist quasi das jüngste Kind in der Familie der Projekte in der 6G, im 6G-Programm, 4 Start-up-Inkubatoren. Am Ende wollen wir ja nicht nur Einfluss auf die internationale Standardisierung erreichen. Wir wollen natürlich auch über die großen Industrieprojekte und die industriegeführten Projekte wirken können. Aber wir wollen eben auch, dass neue Ideen durch Start-ups in den Markt, in die Welt getragen werden. Und deswegen hat das WMWF 4 Start-up-Inkubatoren eingerichtet bei den großen Forschungshubs, die also gezielt nach Start-ups suchen, die diese gezielt fördern und vernetzen und soweit unterstützen, dass sie möglichst optimale Startbedingungen haben. Das Programm ist schon angelaufen und das Interesse ist überwältigend positiv bei den jungen wissenschaftlichen Mitarbeitern an den Universitäten, wo wir wirklich begeistert sind über die Ideen, die wir da jetzt in den letzten Monaten, die das Programm schon läuft, gesehen haben.
Zu den Inkubatoren kommen wir nachher gleich nochmal. Da würde ich ganz gerne noch ein bisschen intensiver einhaken. Zuerst würde ich Sie aber bitten, Sie haben die 4 Hubs angesprochen, die an die 6G-Plattform angegliedert sind, wo Sie auch die Koordination mit übernehmen. Vielleicht können Sie da mal ganz kurz die Aufgabenbereiche skizzieren oder voneinander trennen, die in diesen 4 Hubs anstehen.
Ja, die 4 Forschungshubs sind ein bisschen geografisch in Deutschland verteilt und haben natürlich die Verantwortung, die Grundlagenforschung voranzutreiben. Es gibt einen Hub, 6GEM, der aus Aachen koordiniert wird, 6G-RIG wird aus Berlin koordiniert, 6G-LIVE wird aus Dresden und München koordiniert und den Open-6G-Hub koordiniere ich aus Kaiserslautern. Insgesamt sind über 160 Forschungsgruppen von 21 Universitäten und 15 Forschungsinstituten in Deutschland in diesen Hubs organisiert und arbeiten auch eng mit über 40 kleineren Firmen zusammen, die entweder Zulieferer oder direkt Partner sind. Und die Hubs betrachten das gesamte Spektrum der Technologien, die im Moment weltweit im 6G-Kontext untersucht werden. Das heißt, wir schauen uns natürlich sehr genau an, was in anderen Regionen der Welt passiert. Wir haben auch eine ganze Reihe Alleinstellungsmerkmale, wo wir Themen vorantreiben, die sehr stark deutsches Interesse vertreten. Dazu gehören zum Beispiel die Campusnetze. Dazu gehört zurzeit auch tatsächlich das Thema schutzkritischer Infrastrukturen, Resilienz, Mechanismen in den Netzen, wie gesagt, bei den Forschungshubs immer eher aus der Perspektive Grundlagenforschung. Und die Ergebnisse aus den Forschungshubs werden dann, so funktioniert es auch tatsächlich relativ gut, in die 6G-Industrie geführten Projekte weitergereicht.
Das ist genau mein Stichwort. Die 18 Industrieprojekte rund um die 6G-Plattform oder um ihre 6G-Forschung herum. Bei diesen 18 Projekten zählen 6G Anna und 6G Health zu den Flaggschiff-Projekten. Können Sie diese beiden Projekte mit ein paar Worten ein bisschen näher erläutern?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass 6G Anna als Flaggschiff-Projekt eine besondere Herausstellungsmerkmal hat. Es ist das Projekt, das als sogenanntes System Engineering Projekt dafür da ist, alle Komponenten zusammenzuführen, also eine Gesamtarchitektur zu entwickeln, auch ein wenig zu filtern, was aus all den anderen Projekten kommt und möglicherweise dann in die Standardisierung weitergetragen werden kann. Von daher hat 6G ANA also da eine ganz besondere Rolle und ist in dem Sinne das Flaggschiffprojekt, das uns in diesem speziellen Verwertungsmechanismus, nämlich was geht wann wie in die Standardisierung und was können wir da beitragen, wie filtern wir die Ideen aus, vor allen Dingen aber auch in welchen Phasen, denn 6G wird in unterschiedlichen Phasen standardisiert werden, welchen Phasen ordnen wir die Ideen aus dem deutschen Programm zu. Das ist die Funktion von 6G ANA und wie man sich aufgrund dieser Rolle schon leicht vorstellen kann, ist die Industriebeteiligung in 6G ANA natürlich sehr, sehr groß. Da sind viele der großen, einflussreichen Firmen in der Standardisierung wie Nokia und Ericsson, aber auch Netzwerkbetreiber drin vertreten. 6G HELTS wiederum ist ein Projekt, das sich mit dem gesamten Segment Gesundheit beschäftigt. Das heißt, hier geht es um die smarten Krankenhäuser. Das heißt, wie treibe ich die Digitalisierung in Krankenhäusern voran, was natürlich Effizienzgewinne bedeutet. Hier geht es aber auch um die Frage, wie man in Spezialszenarien wie Rettungswagen, wie OPs Technologien einsetzen kann, die es erlauben, durch Vernetzung und durch Nutzung der entsprechenden Konzepte, die entwickelt werden. Sensing spielt natürlich hier eine sehr große Rolle. Entsprechend die Versorgung der Patienten und die Entlastung des medizinischen und pflegenden Personals zu verbessern. Das sind Verbesserungen der Logistik, das sind berührungslose Monitoringverfahren, das ist, wie gesagt, immer das Thema Usability, das Sie angesprochen hatten. Ja, also wie kann ich Datenschutz, der wahnsinnig wichtig ist, leicht handhabbar und transparent gestalten, sodass alle Beteiligten sehen, dass tatsächlich mit den Daten nur passiert, was passieren soll und darf. Das sind derartige Mechanismen, die hier eine Rolle spielen. Zuverlässigkeit, Schutz der Infrastruktur im medizinischen Bereich gehört natürlich automatisch immer mit dazu.
Und die restlichen 16 Industrieprojekte, können Sie hier vielleicht ebenfalls kurz zusammenfassen, um was es dort im Wesentlichen geht, ohne jedes einzelne Projekt konkret im Detail zu skizzieren?
Ja, man kann das aus zwei Perspektiven ein bisschen strukturieren. Das eine ist, welche Anwendungsszenarien werden sich angeguckt? Und ich hatte schon gesagt, ja, das Thema medizinische Szenarien spielt eine große Rolle, aber, und das ist natürlich besonders für das deutsche Programm, Campusnetzwerke, das heißt die Nutzung von Mobilfunk, Vernetzungstechnologie in der Automatisierung, in Industriebetrieben, ist ein weiterer Schwerpunkt, der traditionell in Deutschland sehr groß ist. Mit diesem 6G als Netz der Sinne hoffen wir da, das ist eine der Ziele, vor allen Dingen die Nachhaltigkeit im Sinne der Energieeffizienz deutlich verbessern zu können, weil wir die Prozesse halt deutlich effizienter gestalten können, in dem Sinne, dass wir einen Art digitalen Zwilling haben von dem, was in der Fabrik passiert. Ja, wir können ja dann in Echtzeit im Prinzip erfassen, was passiert. Und wenn ich einen digitalen Zwilling habe, kann ich prädizieren, ich kann, ohne dass ich es physikalisch machen muss, im Prinzip digital Simulationen durchführen und dadurch bestimmte Prozesse einfach sinnvoller steuern. Andere Szenarien sind Mobilität. Ja, das ist natürlich der Fahrzeugverkehr, aber natürlich auch Nutzfahrzeugverkehr. Es sind Drohnen, die in Zukunft eine große Rolle spielen werden, aber auch Campusmobilität auf Industriegeländen. Und dann das Thema Satelliten und Abdeckung. Wir hatten das Netz der Netze, da ist ja das Ziel, dass wir Vernetzung überall hinbekommen, damit wir eine transparente Digitalisierung unterstützen können. Mit Satelliten können wir Regionen abdecken, die wir sonst nicht abgedeckt bekämen. Können wir auch dran denken, möglicherweise Fahrzeuge abzudecken, die sonst schwer abzudecken sind mit höheren Datenraten. Das kann in ländlichen Regionen wichtig sein, das kann im Offshore-Bereich wichtig sein, das kann aber auch wichtig sein, wenn ein ICE durch eine ländliche Region fährt, wo es einfach nicht wirtschaftlich sinnvoll ist, ein Mobilfunknetz nur für den dreimal am Tag fahrenden Zug aufzubauen, das dann die ganze Zeit sonst nichts zu tun hätte. Also das sind die Szenarien, die angeschaut werden und dann können wir natürlich auf die Technologien gucken. Und da haben wir ja jetzt schon einige erwähnt. Netz der Netze, diese Sensing-Möglichkeiten, die eingebaut werden, offene Architekturen ist ein großes Thema, weil wir dadurch eben diesen ganzen möglichen Partnern, die wir da haben, wie zum Beispiel den Automatisierern, wie zum Beispiel den Mobilitätsanbietern die Möglichkeit geben, neue Schnittstellen zu nutzen. Künstliche Intelligenz wird massiv eingesetzt, weil künstliche Intelligenz das effizienteste Tool ist, das wir haben, um zu prädizieren. Und prädizieren bedeutet, dass ich genauer steuern kann. Wenn ich ahne, was kommt oder vorhersagen kann, was kommt, kann ich natürlich die Steuerung darauf vorbereiten. Und deswegen hilft künstliche Intelligenz auch erheblich, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu verbessern von derartigen Netzen. Und dann werden natürlich auch neue Frequenzbereiche angeschaut. Das heißt, wir gehen in Frequenzbereiche, die wir bis jetzt noch nicht so sehr im Fokus hatten. Da ist ohne weiteres vom 60, 70 Gigahertz Band, aber auch bis zu 140 Gigahertz die Rede.
Jetzt möchte ich gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Startup-Inkubatoren. Am 21. März dieses Jahres findet der Kickoff zur BMBF-Förderinitiative Startup Connect statt. Startup Connect steht im Zusammenhang mit den Inkubatoren, die Sie bereits vorhin angesprochen haben, aber vielleicht können Sie noch mal kurz ein bisschen auf den Kickoff von Startup Connect eingehen und was es genau mit dieser Förderinitiative und mit den Inkubatoren, die ja parallel laufen, auf sich hat.
Ja, also wir freuen uns sehr, dass dieses Startup-Programm der 6G-Initiative hinzugefügt wurde, weil wir an den Universitäten natürlich mit unheimlich vielen jungen Leuten arbeiten. Und da kommen unheimlich viele Ideen zusammen. Nicht alles wird von den großen etablierten Industrieunternehmen aufgegriffen. Da kommen dann die Startups ins Spiel. Da haben wir doch eine ganze Reihe Leute, die sagen, wir wollen es einfach selbst probieren. Wir glauben an die Ideen und wir möchten die im Markt ausprobieren. Und dafür braucht man Unterstützung. Ingenieure mögen zwar gute technische Lösungen haben, aber sie sind nicht immer automatisch die besten Verkäufer. Und Startup-Inkubatoren sind Projekte, in der verschiedene Experten zusammenarbeiten, um diesen jungen Entwicklern, Erfindern zu helfen, ihre Produkte, die sie in ihren Startups entwickeln, erfolgreich in den Markt zu bringen. Und daran sieht man schon, dass der Scope der Aufgaben, die wir in diesen Inkubatoren haben, ist sehr breit. Das heißt also, da geht es zum einen um Teambuilding. Ja, da kommen Leute zu uns und sagen, boah, wir haben zwar ganz tolle Idee und wir haben auch die Leute, die das Programmieren, Bauen, Entwickeln können, aber wir haben wirklich niemanden, der bereit wäre, sich vor 100 Leute zu stellen und das Produkt anzupreisen. Wir haben niemanden, der sich mit der kaufmännischen Seite auskennt. Wir brauchen da jemanden für. Ja, da helfen wir dann, da bauen wir dann ein Netzwerk auf, haben natürlich mit den Gründungsbüros der Universitäten ein enges Netzwerk und schauen, dass wir ein Matchmaking organisieren, sodass die Leute zusammenkommen. Manchmal haben wir Szenarien, wo Leute sagen, ich habe eine gute Idee, aber die werde ich nur in den Markt reinbekommen, wenn ich einen Ankerkunden habe. Ich brauche einen großen Kunden, der da an mich glaubt und der das in seine Produkte integriert, weil das Produkt geht halt nur, kann nur in den Markt gebracht werden als Teil einer größeren Struktur. Auch hier helfen wir. Wir haben das Netzwerk über die Plattform mit über 70 großen Konzernen, die daran beteiligt sind, wo wir dann einfach Werbung machen können für die Idee, wo wir den jungen Leuten helfen, den Startup-Gründern helfen, die nicht immer jung sind, aber natürlich häufig, die Ideen vorzustellen und im Prinzip mit den Entscheidungsträgern in den großen Firmen bei potenziellen Schlüsselkunden ins Gespräch zu kommen. Natürlich helfen wir denen auch untereinander möglicherweise ein Netzwerk aufzubauen. Und natürlich machen wir ihnen auch einfach Mut und bieten ihnen ganz bewusst die große Bühne, so wie wir das jetzt in Berlin machen werden, um ihnen auch die Sicherheit zu geben, das Feedback zu geben aus der Community, dass das, was sie da machen, tatsächlich sinnvoll ist und dass die Leute, die Community das auch haben möchte. Das sind also ganz unterschiedliche Aspekte, wie wir versuchen, hier zu helfen. Das sind über 20 Einzelinstrumente, die die vier Inkubatoren entwickelt haben, mit denen wir einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Motivation für diese Startups verbessern wollen.
Und nachdem die Fördertöpfe wie immer ja natürlich begrenzt sind und vermutlich nicht jedes der Startups, das sich unter ihre Fittiche begibt, dann letztendlich vom BMBF auch gefördert werden kann, ist es dennoch so, so hat sich das jetzt zumindest für mich angehört, dass schon die Arbeit, die ein Startup mit Ihnen gemeinsam durchläuft, also die Beratung, die einem da zuteil wird, einen natürlich extrem weiterbringt, auch das Networking extrem weiterbringt und die Förderung dann am Ende vielleicht sogar nur noch das i-Tüpfelchen sozusagen ist. Sehe ich das richtig?
Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass die Startups, auch wenn sie am Ende nicht oder nicht sofort in die BMBF-Förderung kommen, bei uns unterstützt werden. Das heißt, diese Unterstützung durch die Inkubatoren, die ich eben beschrieben habe, die ist garantiert. Und die Resonanz ist überwältigend. Wir sind extrem glücklich, weil wir natürlich am Anfang überhaupt gar kein Gefühl dafür hatten, wie viel Interesse es gibt. Also es ist sehr, sehr viel Interesse. Klar ist auch, das BMBF würde vielleicht sehr, sehr viele fördern wollen, aber Steuermittel sind begrenzt, sodass es einen sehr strengen Auswahlprozess gibt nach mehreren Kriterien, sodass nicht alle in die Förderung kommen. Die Förderung vom BMBF wird durchweg als sehr gut bezeichnet, also sehr, sehr gut bezeichnet, sodass sie tatsächlich ein wichtiges Argument ist. Aber wir stellen sicher, dass selbst wenn nicht alle Startups diese Förderung bekommen, sie doch definitiv alle diese Unterstützung durch die Inkubatoren bekommen.
Sie sagen, die Resonanz war schon sehr groß. Sie haben schon sehr viele Startups jetzt in den Inkubatoren anhängig. Ist die Bewerbungsphase jetzt abgeschlossen damit oder können immer noch weitere Startups sich um dieses Programm oder für dieses Programm bei Ihnen bewerben?
Die Startups können sich kontinuierlich bei uns bewerben. Wir haben im Prinzip viermal pro Jahr so eine Art Interims-Deadlines, wo wir die Bewertungen zusammenfassen und ans BMBF schicken. Aber das ist, wie gesagt, viermal pro Jahr und läuft kontinuierlich, sodass es da keine harte Deadline gibt. Wer also da eine Woche zu spät ist, der würde dann im schlimmsten Fall einfach im nächsten Quartal berücksichtigt werden. Und wer in einem Quartal nicht gefördert wird, der wird im nächsten Quartal wieder auf der Liste stehen, sodass wir also bewusst alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um harte Ausschlussfristen zu verhindern. Man kann sich kontinuierlich an uns wenden und wir werden kontinuierlich und kurzfristig mit den Startups dann auch reden und ihnen helfen, den Prozess so zu gestalten, dass sie da zum optimalen Zeitpunkt die Förderung bekommen.
Was müssen denn die Startups mitbringen, damit sie in den Genuss jetzt der Förderung des BMBF oder auch ihrer Förderung kommen? Gibt es da irgendeine Mindestanforderung oder reicht schon eine sehr gute Idee, mit denen man sich an sie wenden kann?
Also wenn man sich an uns als Inkubatoren wendet, reicht tatsächlich eine sehr gute Idee oder ein sehr gutes Team oder ein Konzept. Das heißt also, an dieser Stelle ist die Hemmschwelle bewusst so niedrig wie möglich angesiedelt. Wir erwarten keinesfalls, dass jemand zu uns kommt und einen fertigen Businessplan vorlegt. Das ist definitiv nicht nötig. Das heißt also, jeder kann kommen, der ernsthaft gründungsinteressiert ist und weiß, in welchem Bereich und was er ungefähr machen möchte. Dann beginnt unsere Unterstützung, das auszuformulieren, gegebenenfalls zu sagen, okay, man muss die Außendarstellung optimieren, man muss den Geschäftsplan besser durchdenken und nochmal reflektieren, man muss bei der technischen Gestaltung einen Schwerpunkt setzen, man sollte vielleicht mal mit dieser oder jener Firma sprechen und sich mal anhören, was die in diesem Kontext vielleicht anzubieten haben. Das ist dann der Beratungsprozess, den dann alle sofort bekommen. Wenn man dann zum BMBF geht, wird man vorher bei uns evaluiert. Und zu dem Zeitpunkt brauchen wir natürlich etwas mehr, aber da unterstützen wir dann auch schon. Das heißt, da muss natürlich schon eine konkrete Produktidee oder ein Business Case definiert sein. Und der muss dann auch gut begründet werden und abgegrenzt werden von dem, was es im Markt gibt. Aber das, wie gesagt, unterstützen wir schon, das zu entwickeln. Und dann gehen die Vorschläge mit einer Bewertung durch ein Expertengremium ans BMBF, das dann entsprechend der Verfügbarkeit der Mittel darauf reagiert und entsprechend fördert.
Wenn man die 6G-Forschung oder die Arbeiten am 6G-Standard oder hin zum 6G-Standard anguckt, dann hat man so ein Gefühl, als würde hier fast ein weltweites Wettrennen darum herrschen, die Standardisierung von 6G maßgeblich zu bestimmen oder zu beeinflussen. Warum ist das so und warum zieht hier nicht die ganze Welt am selben Strang? Also warum versuchen gerade regionale Forschungseinrichtungen wie jetzt in Deutschland oder in Europa hier auch ein gewisses Mitspracherecht sich zu erstreiten, indem man eben möglichst früh mit dabei ist und möglichst früh an vorderster Front mitkämpft?
Das liegt, denke ich, einfach an der Bedeutung, die der Mobilfunk inzwischen Zeit bekommen hat. Wenn wir uns anschauen, was heute alles vom Mobilfunk abhängig ist, ich hatte schon erwähnt, Bezahldienste, Ticket, Zugangskontrollen, Social Media wird in der Regel natürlich über Smartphones und mobile Endgeräte benutzt, dann kommen die vielen vertikalen Dienste dazu, also die vielen professionellen Dienste, die Mobilfunk einsetzen. Es ist ganz einfach die Bedeutung, die der Mobilfunk für die Gesellschaft hat, die dazu führt, dass alle Regionen der Welt sicherstellen wollen, dass ihre spezifischen Interessen berücksichtigt werden. Wir wollen die Nachhaltigkeit, die Energieeffizienz, wir wollen den Datenschutz berücksichtigt haben nach unseren Vorstellungen. Und das kann nur funktionieren, wenn wir auch einen Vorschlag entwickeln, wie so etwas umgesetzt wird. Wir werden keinen transparenten Datenschutz, wie gesagt, ja eine sehr wichtige Voraussetzung für Akzeptanz von Diensten, wir werden den nicht durchgesetzt bekommen in der Standardisierung, wenn wir nicht auch einen Vorschlag haben, wie man das machen könnte. Wir werden nicht die Campusnetze, die für uns in Deutschland als einem Land, das sehr viel im Bereich Automatisierung macht und da viel Industrie hat, wir werden diese Campusnetze nicht nachhaltig weiterentwickelt bekommen, vor allen Dingen nicht mit dem Schwerpunkt auf digitale Zwillinge und Verbesserung der Nachhaltigkeit, der Energieeffizienz, wenn wir nicht sagen, wie das geht. Der Rest der Welt wird das dann nicht für uns tun, das müssen wir selbst machen und wir müssen hier einen Vorschlag hinlegen und auch für ihn werben. Wir müssen zeigen, dass es effiziente Methoden gibt, ihn zu implementieren. Und das ist der Grund, weshalb alle Regionen in der Welt das machen. Andere Regionen wollen den Tourismus sehr stark gefördert haben, also den E-Tourismus im Prinzip. Ja, wieder andere sagen, okay, uns ist es wichtig, dass wir sehr, sehr hohe Datenraten unterstützen, weil wir damit zum Beispiel im Gaming-Bereich viel machen wollen. So haben alle Regionen ihre speziellen Themen. Und wir haben halt die themenkritische Infrastruktur, wir haben transparenten, sicheren Datenschutz, wir haben das Thema Nachhaltigkeit, die wir entsprechend unterstützt sehen wollen. Und dann müssen wir auch entsprechend sinnvolle, effiziente, gute Lösungen dafür hinlegen.
Wenn man sich die Entwicklung des 6G-Standards im internationalen Vergleich anguckt, wie steht denn Deutschland hier da, und zwar im Hinblick auf Fördermittel für Forschung und Entwicklung, aber auch grundsätzlich im Hinblick auf die Forschungswilligkeit oder den Forschungswillen in Deutschland und Europa, was voranzutreiben? Können wir da im internationalen Vergleich mithalten oder sind wir da eher im hinteren Feld zu sehen?
Nein, ich glaube, dass wir da eine sehr gute Position haben. Das BMBF hat zu einem sehr guten, frühen Zeitpunkt in Deutschland das 6G-Programm gestartet. Das deutsche 6G-Programm ist eins der größeren in der Welt. Wir sind sehr gut verzahnt mit den entsprechenden Projekten in anderen europäischen Ländern, die natürlich teilweise auch sehr ähnliche Ziele verfolgen, mit denen wir zusammenarbeiten, sodass wir also hier auch noch zusätzliche Synergien in Europa realisieren können, sodass ich sagen würde, im Moment treibt Europa sicherlich als eine der führenden Regionen in der Welt die 6G-Entwicklung. Wir sind aber natürlich auch realistisch und sehen, dass in der ganzen Welt, in allen Regionen, das Thema und die Bedeutung von 6G sehr viel höher eingestuft wurde, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Und dass es tatsächlich einen harten und auch sehr stark von den Staaten mitbetriebenen internationalen Wettbewerb um die Technologieführerschaft, aber auch natürlich um die visions- und konzeptionelle Führerschaft im Bereich 6G gibt. Das reflektiert einfach die Tatsache, dass wir davon ausgehen, 6G wird ab 2028, 2030 die Welt ein Stück weit prägen. Und da möchte halt jeder, dass seine Ideen untergebracht werden. Das wird in allen Regionen so gesehen. Entsprechend ist der Wettbewerb heftig. So heftig haben wir ihn noch nicht gesehen bis jetzt.
Das ist spannend. Jetzt haben Sie meine letzte Frage fast schon vorweggenommen. Und zwar würde ich gerne wissen, Wann schätzen Sie, werden wir erste 6G-Anwendungen in freier Wildbahn sehen?
Ja, eine sehr beliebte und interessante Frage. Das ändert sich ein bisschen. Früher haben wir gesagt 2030, das werden auch die meisten jetzt antworten. Ich würde vermuten, die ersten großen Feldtests werden wir schon ab 2027, 2028 sehen, dass kommerzielle Lösungen in den Markt gebracht werden, also schon mit wirklich final marktfertigen Produkten, wird voraussichtlich in Asien zuerst passieren. Die sind da, haben leicht aggressivere Roadmaps vor 2030. In Europa würde ich vermuten, wir sind da traditionell, warten, bis alles ein bisschen besser ausentwickelt ist und stabil ist, sodass es bei uns wahrscheinlich eher etwas nach 2030 sein wird. Aber dass wir die Anwendungen ausprobieren können, wird ein bisschen früher sein, weil das wird schon in den großen Feldtests sein. Und ich würde erwarten, die werden wir auch in Europa ab 2027, 2028 sehen.
Das ist ja gar nicht mehr so lang. Herr Professor Schotten, vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Wir werden das Thema 6G intensiv im Auge behalten und kommen sicher nochmal auf Sie zu, wenn die Technologie weiter an Reife gewonnen hat.
Vielen Dank, ganz herzlichen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's vom Local Host für dieses Mal. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Andreas Donner.